sag mal, wann kommt jetzt die neue Generation auf den Markt?
Keine Ahnung, die Rede war von vor 2 Jahren, oder?
2 Jahre? Aber das haben wir doch schon vor 2 Jahren gesagt. Und der Soft-Launch war schon bei der letzten Leitmesse. Und heute geht's um den Impact von Marktanalysen auf Launchverzögerungen und welche Auswirkungen Launchverzögerungen auch auf den Unternehmens- und den Produkterfolg haben. Anselm, was ist da eigentlich das Problem?
Sind wir ganz ehrlich, Launchverzögerungen kommen so oft vor, fast immer. Und ich rede ja täglich mit unterschiedlichsten Leitern, Produktmanagement, Entwicklungsleitern oder Produktmanagern. Und was ich sehe, wie so eine Krankheit ist, das wird immer klein geredet oder wird immer hingenommen, obwohl es ein ständiges Phänomen ist, quasi wie so ein Naturgesetz. Launchverzögerungen sind unverbindlich. Ja, und das kann einfach nicht sein. Launchverzögerungen sollten nie, also Launchdaten sollten nie unverbindlich sein. Und dass man das als unverbindlich hinnimmt, ist nochmal ein Teil des Problems und vergrößert das Problem. Und warum ein verzögerter Launch ein großes Problem für das Unternehmen ist, darauf gehe ich jetzt ein. Ich will aber noch kurz ergänzen, das begegnet mir bei sehr großen Organisationen, Konzernen mit globalen Produktorganisationen, mit lokalem und globalem Produktmanagement, aber auch bei einheitlichen und lokalen Produktorganisationen, wo alles in einem Team gemanagt wird. Überall passieren diese Launchverzögerungen und was den meisten Leuten nicht bewusst ist, sind die Riesenkosten, die damit verbunden sind. Und Kosten im Sinne von dem Unternehmen geht was verloren. Und wenn ein Unternehmen entweder mehr Kosten hat oder weniger Umsatz verdient, ich gehe gleich nochmal drauf ein, dann ist es nicht irgendwas, was den CFO des Unternehmens irgendwie mal unruhig schlafen lässt, sondern das wirkt sich knallhart darauf aus, dass weniger ins Unternehmen investiert werden kann. Und das wirkt sich daraus aus, dass weniger Kollegen eingestellt werden, egal ob in Vertrieb, Marketing, Produktion oder Entwicklung, dass weniger Marketinggeld ausgegeben wird und dass das Unternehmen schlichtweg viel langsamer wächst. Und das sind letztendlich Compounding-Effekte. Das heißt, ihr dürft nicht denken, dass Kosten oder Umsatzverluste einfach eine Finanzzahl sind, sondern jeden Monat, wo der Umsatz niedriger ist, läppert sich, weil wenn der nächste Monat wieder vielleicht dann am Ende nur 5% oder nur 10% wächst, dann wächst der Folgemonat ja auf einer niedrigeren Basis. Das heißt, die ganze Jahresplanung geht daneben. So, erstmal das vorangestellt. Was haben wir also für Kosten durch Launchverzögerungen? Ich habe letztens zum Beispiel von einem Marketingleiter gehört, der hat gesagt, wenn ein Produkt zu spät kommt und die dann zu einer Messe fahren und auf der Messe quasi nur so einen Soft-Launch machen mit irgendeinem Prototypen, den man gerade noch produzieren konnte oder irgendeinem Marketingmaterial, dann sind es eigentlich die doppelten Marketingkosten, weil man dann die gleichen Botschaften nochmal an alle Leute ranbringen muss, wenn das Produkt dann tatsächlich kommt. Und das heißt, die erste Botschaft ist schon wieder so ein bisschen verpufft. Man hat im Prinzip die doppelten Kosten und das ist natürlich eine Menge, weil wenn ihr euch überlegt, fast bei jedem Projekt würdet ihr am liebsten noch viel mehr für Marketing ausgeben, damit jeder von diesem neuen Produkt erfährt.
Und ja, und dann ist ja vielleicht auch das Problem, dass da auch schon Markenname und so weiter vielleicht auch verbrannt ist, ne? Weil man irgendwie Erwartungen geschürt hat, Versprechen gemacht hat, die im Endeffekt vielleicht auch nicht eingehalten werden. Das geht mit Enttäuschung einher, sowohl auf der Kundenseite als auch auf internen Vertriebsseite, Handelspartner, Vertriebspartner und so weiter. Und das ist schon auch verbrannte Erde, die man da hinterlässt. Ich habe das auch mal erlebt. Das in einem Kontext, da ging es um Next Gen, ja, das Projekt Next Gen, das über Jahre über Jahre lief das. Ich habe dann am Ende gar nicht mehr mitbekommen, was tatsächlich draus geworden ist. Also es ging auch irgendwie so, dass das Ganze keinem systematischen Plan gefolgt ist, sondern da waren Vertriebsanforderungen, da waren Ideen aus der Entwicklung. Daraus hat sich dann eine unglaubliche Liste an Unterprojekten und Anforderungen und so weiter ergeben. Und die Entwicklung kam überhaupt nicht mehr hinterher, das Thema anzugehen. Gleichzeitig musste das aktuelle Produkt gewartet werden, an regulatorische Anforderungen angepasst werden oder Abkündigungen von Bauteilen irgendwas gemacht werden. Und Produktmanagement und Marketing sind der ganzen Sache einfach nur hinterhergehechelt. Man hat immer wieder drüber geredet. Vertrieb und Händler haben ungeduldig gescharrt mit den Füßen. Und die Zwischenlösung war dann ein Facelift von dem aktuellen Produkt in irgendeiner Form zu launchen. Und ob Next Gen überhaupt gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr, habe ich gar nicht mehr dann mitbekommen. Aber was ich weiß, ist auch, dass das Unternehmen in diesem Marktsegment, um das es da ging, durchaus Federn gelassen hat und von seinen Mitbewerbern, die man selber immer so ein bisschen belächelt hat, radikal und gnadenlos überholt wurde. Also ganz bitter tatsächlich. Ja?
Also haben wir im Marketing die direkten Kosten und halt auch den ganzen Vertrauensschaden. Gehen wir weiter zu weiteren direkten Kosten. Wenn wir bei Next Gen reden, dann ist es oft so, dass, und wir haben in der Industrie viele Folgeprodukte, oft höre ich von manchen Leuten den Satz, ja, dann wird halt der Umsatz des neuen Produktes später gemacht. Und da denke ich mir manchmal, wie wenig BWL-Wissen kann man eigentlich haben? Weil Produkte werden ja bedarfsorientiert gekauft, ja, und das ist in jeder Branche so. Das heißt, die Kunden brauchen das, die warten nicht auf das Produkt, sondern die müssen jetzt zu dem Zeitpunkt beschaffen oder bauen oder oder was auch immer ihre neuen Maschinen kaufen. Wenn man jetzt ein neues Produkt später rausbringt, dann wird entweder, wenn es ein Folgeprodukt ist, die Next Gen vom Wettbewerber gekauft oder es wird irgendein anderes Produkt vom Wettbewerber gekauft. Das heißt, verschobener Umsatz ist definitiv immer verlorener Umsatz. Und das heißt, mit jedem Monat, den ihr später launcht, verschiebt ihr ungefähr 8% mindestens eures Jahresumsatzes, was ihr für dieses Produkt geplant habt. Und das ist ja normalerweise so eine Hochlaufkurve, die man da hat. Das heißt, dieser Umsatzverlust, der wird auch größer mit der Zeit. Das heißt, wenn man 6 oder 9 Monate später launcht, das sind Sachen, die ich höre, die tatsächlich passieren, dann verliert ihr nicht nur diese 6 bis 9 Monate, sondern ihr startet später dann auch auf einer höheren Basis, die ihr aufholen müsst. Ganz klar, Umsatzverlust, das geht in die Hunderttausende, in die Millionen Euro, was da jedes Jahr verschwendet wird, nur weil Produkte zu spät auf den Markt kommen. Und wenn man jetzt dann anschaut, das Produkt kommt zu spät auf den Markt, das heißt, es sind Umsatzverluste auf jeden Fall da. Was ist der zweite Punkt? Und da kommen wir wieder zurück zu dem ersten Punkt heute mit dem Vertrauensverlust. Wenn intern der Vertrieb oder das Marketing nicht weiß, ob das Datum wirklich gehalten wird, dann fangen die auch bei einem Produkt, was im Juni rauskommen soll, nicht im Mai oder im April mit dem Vorverkauf und so weiter an, sondern dann reden die nach außen vielleicht gar nicht bis Juni über dieses Produkt, weil sie dem Produkt nicht vertrauen. Dann schauen sie, im Juli ist das Produkt wirklich draußen und ist es wirklich gut, haben so wenig Vertrauen in das Produkt, dass im Prinzip erst 3 bis 6 Monate später mit dem Verkaufen und mit dem Messaging an den Markt überhaupt angefangen wird. Und dann hat man nochmal eine Verspätung im Umsatz.
Ja. Weil du sagst, wie wenig BWL-Wissen kann man eigentlich haben, ne? Also eine wichtige Kennzahl für den Business Case für die Bewertung des Business Case ist der Net Present Value oder der Kapitalwert, ne? Das könnt ihr mal googeln, wenn ihr das jetzt nicht wisst, was das ist. Diese Kennzahl besagt, wie wichtig auch die Schnelligkeit der Umsätze ist, ne, die reinkommen. Also dass es nicht darauf ankommt, wie viel Umsatz insgesamt mit dem Produkt gemacht wird, sondern wann kommt der Umsatz rein. Ne? Also das Thema Zeit ist Geld. Es spielt durchaus eine Rolle, ob früher schon Geschäft gemacht wird oder erst später.
Und das müsst ihr mal hoch und runter rechnen. Das bedeutet wirklich für ein Unternehmen, dass es, wenn man von 10% Innovationsumsatz ausgeht, also das heißt, viele Unternehmen, da ist so ein Ziel zum Beispiel zu sagen, ja, ich will dieses Jahr 10% meines Umsatzes machen mit Produkten, die in den letzten 12 Monaten gelauncht wurden. Und viele kriegen dieses eine Ziel nicht hin. Ja, man muss sich mal überlegen, 10% Innovationsumsatz heißt einfach nur, dass wenn die meisten Produkte des Unternehmens 10 Jahre im Markt sind, dass das Unternehmen nicht schrumpft, weil du einfach nach 10 Jahren dann kleiner wirst, wenn du es nicht machst. Jetzt rechnet noch eine Inflation mit rein, dann muss jedes Unternehmen allein schon wegen dem Geldwert wegen 3-5% bis 10% wachsen. So. Und dann wollte er ja auch noch wirklich Marktanteile gewinnen. Oh. Ist also ganz klar, Launchverzögerungen sind dramatische Folgen fürs Unternehmen. Und
genau, jetzt haben wir ganz schön viel Salz in die Wunde gestreut. Jetzt war die Frage, was steckt denn auch dahinter?
Ich frage mich immer, wie kann man das nicht sehen? Wie kann man es nicht sehen, ja? Wie kann man sozusagen so einen Launch als zeitloser Event betrachten? Den machen wir, wenn wir halt alles fertig haben. Ja, privat oder mit anderen Dingen gehst du ja auch so um, dass du das Datum haben willst. Und jeder, der ein Gehalt bezieht, der will das Gehalt auch am Ende des Monats haben und nicht, wenn sich die Personalabteilung irgendwann drum kümmern kann oder wie auch immer. Gehen wir mal drauf. Also was steckt dahinter? Die meisten Launchverzögerungen haben ihre Ursachen in einem mangelnden Stakeholder-Management und mangelnder Marktforschung. Das heißt, die Ursachen sind, wenn man sich den Produktentwicklungsplan anschaut, dann hat man ja am Anfang eine Ideation- und Konzeptionsphase. Dann ist man irgendwann so zwischen Stage-Gate 1 und 3, wenn praktisch auch offiziell noch mehr beschlossen wird, ja, in dieses Projekt investieren wir rein, dann ist mehr das Engineering im Lead. Dann wird meistens auch gesagt, ja, jetzt kommen nicht mehr viele Innovationen rein, jetzt wird einfach abgearbeitet. Und wenn da keine Fehler in Pufferplanung oder Materialplanung passiert sind, dann läuft das Projekt meistens einigermaßen durch. Die Magic ist aber wirklich ganz am Anfang in dieser Konzeptionsphase, dadurch, dass die nicht in einem Projektplan definiert ist, einerseits. Und dadurch, dass viele dann sagen, ja, wir wollen wirklich das richtige Produkt entwickeln, was ein richtiger Gedanke ist. Also wir brauchen effektiv die richtigen Entscheidungen. Heißt es dann immer, ja, wenn man das jetzt versemmelt, dann ist auch blöd. Also verschieben wir den Entschluss nochmal um 2-3 Monate, schicken den oder die Produktmanager nochmal zurück, um nochmal weiter Marktresearch zu betreiben. So passiert es oft, dass Produktmanager 3 oder 4 Iterationen wieder zurückgeschickt werden, um nochmal Market Research zu machen. Und das Spannende ist auch hier, wenn man sich vorher nicht vergegenwärtigt, wie viel ein Produktlaunch kostet, dann steckt man vorher auch kein Geld in die Recherche rein. Wenn kein Geld in die Recherche reingesteckt wird, dann ist das ein Freizeitprojekt des Produktmanagers, in dem der mit Desk Research, mit Anrufen bei Freunden oder bei den wenigen Kontakten, die er hat oder irgendwie durch Kommunikation mit dem Vertrieb oder Service plötzlich auf eine neue, geniale Produktidee kommen soll. Das verzögert sich dann dadurch so extrem, weil es tatsächlich so ist, dass derjenige, der Produktmanager für die wichtigste Recherche am Anfang keine Mittel an die Hand bekommt, dass er immer mehr vor sich hin wurschtelt und wenn das Produktmanagement nicht strategisch ist, ja auch noch immer das Tagesgeschäft da ein bisschen reingeht. Das heißt, formal würden vielleicht einige Unternehmen den Produktmanagern das Geld zu bezahlen, mal zu einem Kunden hierhin nach Italien oder in die USA zu fliegen. De facto entsteht da oft kaum die Zeit. Wenn dann eben die Daten schlecht sind, was ist der Use Case für den Kunden, dann ist auch die Überzeugung schlecht. Dann ist auch die Überzeugung vom Management schlecht. Aber genauso dramatisch ist, wenn die Überzeugung bei jedem Meeting mit der Projektgruppe nicht da ist, weil dann heißt es jedes Mal, bist du dir da wirklich sicher oder willst du nochmal nachfragen? Wollen wir das nochmal diskutieren? Und kurz gesagt, die Konzeptionsphase ist die wichtigste für dieses Thema. Hier wird oft geschlampt oder anders gesagt, hier wird oft mit der Begründung von Sorgfalt ohne Geld immer wieder gesagt, ja, mach da noch mal ein bisschen mehr, ohne zu schauen, dass halt eben dadurch der Zeitrahmen völlig aus dem Rahmen fliegt.
Ja, das ist, Das ist wirklich interessant, weil das ist ja ein Dilemma tatsächlich. Ne? Wenn man sagt, also gerade diese Konzeptionsphase am Anfang, das Thema Anforderungen definieren, das folgt keinem klaren Projektplan und auch ist ein bisschen außerhalb des Prozesses, ne, des Produktentstehungsprozesses, weil das ja das Vorgeplänkel ist, was das Produktmanagement macht. Und das Produktmanagement soll sich drum kümmern. Und dann wissen wir ja, hören wir das ja auch immer mal wieder ganz oft und viele Produktmanager berichten das ja auch, dass sie so gefangen sind im Tagesgeschäft, im operativen Doing, ne, Stichwort Edelmülltonne, das wir da wieder haben, dass sie halt einfach viel Vertriebssupport machen oder andere Themen noch machen und diese strategische Arbeit einfach dann viel zu kurz kommt. Und ja, dann funktioniert diese Vorbereitung nicht, diese Konzeptionsphase nicht. Deswegen die Frage an dich jetzt auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie stark liegt dieses Thema in deinem Fokus? Ne? Wie viel Arbeitszeit verwendest du da drauf, dich um die Produkte, Ideation, Kreation, Definition von Innovationsprojekten und Produkten, dich darum zu kümmern? Wie stark ist das in deinem Fokus?
Und das geht auch noch, also sehr gute Frage, weil wenn wir uns anschauen, was ist eine Innovation? Also ist es nur eine Next Generation, wo irgendwie 3-4 Sachen angepasst werden? Oder arbeite ich auch ab und zu an einer wirklichen Innovation? Aus meiner Sicht ist, wenn jemand ein Produkt mit einer richtigen innovativen Höhe hinkriegen will, dann muss der auch mal richtig quer und weiterdenken dürfen und auch mal 5 Ideen Generationen verwerfen dürfen, um zu sagen, ja, ich habe wirklich mit zig Iterationen an was richtig Geilem Neuen gearbeitet, was die Firma voranbringt und nicht einfach nur eine kleine Iteration ist, eine Version 23 eines Produktes, was schon besteht. Und je mehr ihr Zeit dafür habt, je mehr ihr euch dafür freiboxt, je mehr ihr Geld dafür bekommt und euch Geld dafür erkämpft, um halt in der frühen Phase richtig gut zu sein von der Konzeption, desto größer und geiler kann das Produkt am Ende werden.
Bisschen. Das Budgetthema ist tatsächlich auch so ein Ding, ne? So ein Klotz. Das wird auch oft einfach vernachlässigt. Also wie viel Budget habt ihr im Unternehmen für Market Research? Das ist auch mal eine Frage, über die ihr mal intensiv nachdenken könnt. Also wenn ihr eure Budgetplanung macht fürs Jahr, wie viel ist da übrig für das Thema Market Research? Ist es schon vorher eingeplant oder ist es irgendwie so ein Ding, was man halt irgendwie so nebenbei macht? Dann funktioniert es nicht. Aber also das Thema Produktmanager haben keine Zeit für intensive Research oder können sich die Zeit nicht so nehmen, obwohl sie sollten. Viele wissen es besser und das Thema Budget auch. Das ist ja irgendwie so auch dein Thema. Ne? Damit habt ihr ja, damit beschäftigt dich du ja ganz intensiv.
Ja, da sind wir auch schon beim Lösungsteil. Natürlich kann ich hier an der Stelle anbieten, und insbesondere natürlich in der Kernbranche, aktuell ist es Bauzulieferer, aber wir machen das auch in ganz anderen Bereichen, da einfach mal ein Sparring zu bieten, was wir als Evolut tun. Weil de facto musst du dir als Produktmanager oder ihr euch als Produktmanagement-Team, ihr müsst euch ein Beirat aufbauen, ein Panel von Leuten, die ihr schnell und auch effizient befragen könnt. Es heißt immer, die Konzeption muss effektiv sein, also man muss an den richtigen Dingen arbeiten, ja, aber wenn man sich das normale Leben eines Produktmanagers anschaut, dann gehört beides dazu. Also es muss zu einem guten Kostenpreis möglich sein, richtig viel mit den Leuten, mit den Anwendern und mit den Kunden zu sprechen. Und hier erkläre ich vielleicht mal ganz kurz, wie hier das System Evolut funktioniert. Unsere beiden drunterliegenden Thesen sind einerseits: im B2B ist es extrem teuer, sich ein Anwenderpanel aufzubauen und deswegen sollte man sich ein nachhaltiges Anwenderpanel aufbauen. Und die zweite These: die meisten Produkte finden doch mit einer ähnlichen Zielgruppe statt, weil natürlich auch der ganze Vertrieb, die ganze Verkaufsorganisation auch auf diese Zielgruppe, die 80% Zielgruppe des Unternehmens und der Produkte ist, ausgerichtet sind. Wir sind hier also auch bei denen bleibe ich mal dabei, auch bei den nicht disruptiven Innovationen. Und du musst praktisch in der Lage sein, obwohl es viel Zeit braucht, mit Leuten zu sprechen, obwohl B2B-Anwender schwierig zu erreichen sind oder bei Marktforschungsfirmen teuer zu rekrutieren sind, musst du in der Lage sein, ganz oft und wiederholt und iterativ mit denen zu sprechen oder Befragungen machen zu können, um dich wirklich an den Kern eines Problems heranarbeiten zu können. Und was wir von Evolut machen, ist letztendlich eine Art digitalen Kundenbeirat aufzubauen, sodass du eine Community hast, an die du mit wenigen Klicks Befragungen senden kannst. Und die Community, die passt zu deinem Unternehmen, die passt zu deiner Zielgruppe. Und du hast innerhalb von wenigen Stunden Antworten darauf. Und was Evolut an der Stelle macht, ist erstens, wir können dir helfen, nochmal wirklich zu schauen, was sind die Kosten von Launchverzögerungen und wie viel würde es bei uns tatsächlich der monetäre Effekt werden, wenn wir on time launchen und wie viel ist es uns, also wie viel sollten wir dafür in Marktforschung investieren? Und nach dieser Geschäftsanalyse, weil in den meisten Unternehmen funktioniert dieser Prozess einfach nicht, kann man hier in eine Lösung gehen. Wenn ihr euch also dann einen permanenten Panel aufgebaut habt oder wenn ihr für euch eine andere Art von sehr effizienten, aber auch effektiven Research-Prozessen aufgebaut habt, dann kommen wir jetzt gleich zu einem anderen Punkt, zum Stakeholder-Management. Aber ich will an der Stelle nochmal betonen, ihr müsst User Research und Marktforschung als Prozess begreifen, weil so dieses, ja, wir haben ja Kontakt mit dem Kunden, ja, und wir haben Kontakt mit unserem Vertrieb und wir haben auch eine Service-Organisation in unserem Unternehmen, das genügt nicht. Jedes Mal, wenn man da tiefer reinschaut, dann ist es so, dass es alles reaktiv ist und in dem Stress einer Definitionsphase, in dem Stress, wenn ein Produkt konzipiert wird, dann dürft ihr euch nicht darauf verlassen, dass alle 2 Jahre irgendeine wichtige Messe ist, oder dass irgendwelche Kundenkontakte vom Service mit dem Kunden stattfinden. Ihr müsst aktiv, proaktiv User Research machen. Ihr müsst mit der einen Hypothese an die Kunden rangehen, mit der anderen Hypothese und dann wieder mit einer Hypothese. Das Management wird nur glücklich, wenn die sehen, dass ihr euch wirklich in dieses Problem reingeschält und reingegraben habt und vielleicht mit 3, 4 Iterationen euch dem Kernproblem des Kunden genähert habt. Und das kriegt ihr nicht raus, indem ihr reaktiv Vertriebsbeschwerden oder Beschwerden aus dem Service oder aus der Qualitätsabteilung auswertet. Ihr wollt ja an was Neuem arbeiten. Ihr müsst rausfinden, was ist der Bedarf des Kunden? Wie wichtig ist das? Sehen das auch andere Kunden so? Wie viele der anderen Kunden sehen das? Und erst wenn du da im Bedarf richtig gut bist, dann kannst du erst in eine Lösungsdefinition reingehen. Und die Lösung sollte auch nicht sein, was ihr euch ausdenkt, sondern was der Kunde braucht.
Ja, User und Voice of Customer Research sind ein kontinuierliches Doing im Produktmanagement. Ganz klare Aufgabe im Produktmanagement und deswegen auch, ne, wenn wir sagen, dass es diese Aufgabe liegt außerhalb des Entwicklungsprozesses und ist ein Produktmanagementprozess. Und da immer die Frage, habt ihr den definiert? Wie sieht der aus? Und wie regelmäßig macht ihr das? Als kontinuierliche Aufgabe. Und dann, Anselm, hast du jetzt gerade schon das Stakeholder Management angesprochen. Das ist dann der nächste Step. Ne, wenn ich jetzt natürlich im kontinuierlichen Kontakt bin mit meinen Kunden und Anwendern, einfach die Probleme, Bedürfnisse weiß, um dann auch Anforderungen und Input in ein Projekt Next Gen reinzugeben, dann gilt es natürlich auch für mich als Produktmanager, das Management dahingehend ja darauf vorzubereiten, dieses Projekt entsprechend zu priorisieren. Ne? Also das Thema dann auch in die Aufmerksamkeit des Managements zu rücken, damit die auch sehen, da ist ein Urge, eine gewisse Dringlichkeit dahinter, dass jetzt Next Gen vorangetrieben wird, zum Beispiel, ne? Und da auch eine entsprechende Push liegt, also auch Geld, Ressourcen freigeschaufelt werden dafür, uns auch jedem klar ist, dass wir das jetzt machen. Und da gilt natürlich einerseits das Thema User und Voice of Customer Research und andererseits das Thema der Marktquantifizierung. Ne? Weil Management möchte wissen, was kostet es, was bringt es, da stehen Zahlen dahinter. Wie viel Geld können wir tatsächlich verdienen durch diese Investitionen? Sind diese Investitionen sinnvoll? Und das wiederum passiert in deinem strategischen Produkt-Business-Plan. Und auch ich habe immer dieses, ich sehe ja wirklich viele strategische Produkt-Business-Pläne und darf da Feedback dazu geben und da bei der Erstellung ein bisschen helfen, als Sparring-Partner Guidance geben. Und das Thema der Quantifizierung, das ist, darüber spreche ich jedes Mal. Ne? Bei jeder Feedback-Runde sage ich immer, du, hast du das gemacht? Ne? Hast du deine Marktzahlen, dein Marktvolumen? Ja, ich weiß, das ist schwierig rauszufinden und das ist auch Glaskugel gucken und Rechnerei und Äpfel mit Birnen vergleichen. Es muss realistisch sein. Es ist trotzdem wichtig, ne? Auch wenn du nicht die exakte Zahl rausfinden wirst, was jetzt das Absatzpotenzial ist, aber wir brauchen eine grobe Richtung. Ne? Wir brauchen ein Feld, eine Zielscheibe sozusagen, ne? Von dem wir, ja. Auf die wir zielen wollen und die man dann vielleicht auch treffen kann. Und das Produkt, wenn dann das Management auch weiß, okay, das ist echt ein attraktives Feld und dann das müssen wir auch machen und du kannst das irgendwie auch rüberbringen und kommunizieren, dann bekommst du vielleicht auch da die entsprechende Unterstützung.
Ja, nicht nur vielleicht, das ist auch eine der Aufgaben von Produktmanagern. Produktmanager müssen hier natürlich Rückgrat haben und entweder Nein oder Ja sagen zu einer Sache. Und natürlich ist nicht von Anfang an jeder von der Sache überzeugt. Aber dann muss man dafür kämpfen, für die Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Stück für Stück mehr Informationen ranschaffen. Und dann irgendwann sagen, Leute, hört mir zu, schaut mal, hier habe ich die Daten dafür. Und dann dranbleiben. Und jetzt hier auch nochmal ein Appell an Chefs, egal ob an Entwicklungsleiter eines Unternehmens oder Leiter Produktmanagement, CTOs. Es sind zwei Punkte. Zum einen, gebt euren Leuten die Ressourcen dafür, dass sie auch in der frühen Recherchephase Geld ausgeben können, die Ressourcen haben, um Informationen zu bekommen. Sonst wird alles andere am Ende immer eine Mangelverwaltung und die großen Innovationen entstehen nicht. Das heißt, wenn man dem Team nicht einen Prozess gibt und zum Beispiel ein Tool oder ein Budget, um in der frühen Phase wirklich Innovationsforschung zu machen, dann kann hinten auch nichts Tolles bei rauskommen. Also man muss auch in mehr investieren als in irgendwelche Spezialmaschinen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eine Priorisierung. Ein Punkt, wo zum Beispiel auch unsere Software und die Marktdaten viel eingesetzt werden, ist, dass es manchmal viele lustige Ideen in einem Unternehmen gibt. Und diese vielen spannenden, lustigen, innovativen Ideen, und das sage ich, das können auch gerne mal sehr spannende Ideen vom Engineering kommen, die machen nicht immer Sinn aus Marktsicht. Marktsicht ist immer nur Mehrwert, was der Kunde braucht. Und wenn man dann die Produktmanager zulötet mit Dingen, die lustige Ideen aus der Technik sind, dann haben die nicht Zeit für diese Innovationsarbeit. Und der einzige Weg, diese Ideen auch dazu mal beherzt Nein zu sagen, ist auch hier wieder gerne mal mit Kundendaten, weil ansonsten ist es immer, zwei Meinungen streiten sich. Und hier eine kleine Anekdote aus unserem Unternehmen. Bei Evolut, wir haben ja auch Entwicklungsressourcen und egal wie groß oder klein ein Team ist, Entwicklungsressourcen sind immer zu wenig. Der beste Trick eines CTOs und eines Entwicklungsleiters ist zu sagen, ja, dann priorisiert ihr bitte. Oder man macht eine gemeinsame Planung. Was ich damit sagen will, ist, die Priorisierung muss vorher stattfinden, bevor sich alle Leute die Arbeit machen. Und man kann auch gestützt auf Daten und gestützt auf Marktforschung mal sagen, Leute, dieses Projekt macht aus unserer Sicht, wir haben das mit dem Markt überprüft, keinen Sinn. Besser, wir geben mal 5.000 Euro aus, um ein Projekt, was bei 3 Leuten irgendwie die kompletten Kalender verstopft, abzusagen, als dass man das noch 3 Monate weiterzieht. Für sowas kann man Geld ausgeben, um eine Evaluierung zu machen. Und das ist wirklich, wenn ihr als Chefs den Leuten nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, dann bekommt ihr auch immer nur schlechte Daten und Shit in, Shit out, dann kommen auch immer schlechte Anforderungen an die Entwickler und die Kosten steigen immens. Aber ihr arbeitet nicht an dem Kern des Problems. Und das Kern des Problems ist immer Voice of Customer. Oder gute genau. Produkt-Business-Pläne.
Genau, und ich glaube, jetzt um die Folge in einem Satz zusammenzufassen, lautet die Message für dich, lieber Produktmanager, liebe Produktmanagerin, get your shit done. Mal wieder. Ne? Also konzentrier dich auf das Thema Marktanalyse, Voice of Customer Analyse, strategische Arbeit und push das einfach nach vorne. Und genau, Anselm, was sind denn jetzt, um das umzusetzen, vielleicht die praktischen Tipps, die wir unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen heute?
Genau, danke. Vielleicht noch kurz zwei Ergänzungen, weil du sagst, get your shit done. Die ganze strategische Arbeit, wie man sich als Produktmanager aus dem Kleinkram befreit und dann zu einem strategischen, marktorientierten Produktmanagement zu kommen, dafür bietet die Bernadette in unterschiedlichsten Formaten. Also es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sich jemand an der Front nicht weiterbildet. Ja, und die Pricings vom Inhouse-Training zum Online-Training sind auch unterschiedlich, aber das sollte jeder auf die Reihe kriegen, sowas hinzukriegen. Das heißt, strategische Arbeit, da ist die Bernadette als Trainerin die Richtige. Alles, was das Thema Marktforschung und vor allem Prozess in der Marktforschung und nicht erratisches, reaktives Marktforschung anbelangt, meldet euch einfach bei uns von Evolut. Und was könnt ihr konkret machen, neben dem Thema, sich bei uns als Experten zu melden? Und natürlich können wir euch helfen. Macht dir dessen bewusst, was es kostet, wenn irgendein Launch-Datum verschoben wird. Und wenn es nur dir bewusst ist, dann diskutiert es bei dir im Kollegenkreis mit deinen Mitarbeitern, mit dem ganzen Team und macht regelmäßig eine Warnung, sozusagen, Leute, wenn wir jetzt wieder ohne Entscheidung rausgehen, Leute, wenn wir jetzt hier wieder nichts investieren, um hier weiterzukommen, dann kostet das Unternehmen mehrere Millionen. Und die Millionen, die kann man ausrechnen aus dem Umsatz der Monate, die verloren gehen, wenn es verschoben wird. Ja, ihr wollt in einem Jahr 10 Millionen Euro Umsatz machen oder 12 Millionen, dann ist ein Monat der Verschiebung kalkulatorisch ein Monat Umsatzverlust. 3 Monate Verschiebung, 3 Millionen. So schwierig ist die Rechnung nicht. Also macht euch die Kosten bewusst, das ist der Schritt 1. Das zweite: Was sind die richtig großen Innovationen, die, von denen du auch denkst, damit kann man wirklich neuen Value neu fürs Unternehmen schaffen und sich auf die konzentrieren, die durchboxen und beim anderen im Zweifel sagen, Leute, das kriegen wir nicht hin oder das macht keinen so großen Mehrwert für das Unternehmen oder den Kunden. Kleinkram weg, also strategisches, marktorientiertes Produktmanagement ist der dritte Schritt. Und der vierte ist wirklich: Niemand anderes als du bist dafür verantwortlich, dass du die Daten bekommst. Das richtet sich an dich als Produktmanagerin oder Produktmanager, als Leiter Produktmanagement. Niemand anderes als du bist verantwortlich, dass du das Budget dafür bekommst, dass deine Leute das bekommen, dass sie die richtigen Prozesse macht. Und wenn du Entwicklungsleiter bist, CTO oder in der Geschäftsführung, technischer Geschäftsführer, es wird nicht besser, indem die Ingenieure 3 Zentimeter besser arbeiten, sondern der Mehrwert der Produkte, der wird vorne geschaffen.
Das war's für heute zum Thema Launchverzögerungen und den Impact auch auf deinen Erfolg. Mir hat es mir immer Spaß gemacht, Anselm, mit dir hier über dieses Thema zu philosophieren und den ein oder anderen Rant und Inspiration an unsere Hörer zu geben. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, danke fürs Einschalten.
Bis bald.